Ich komme aus einer nicht christlichen Familie. Mein Vater ist aus der Kirche ausgetreten. Trotzdem haben meine Eltern mich regelmäßig zum Kindergottesdienst geschickt und auch zur Konfirmation in die Jugendstunden. Und ich hielt mich einigermaßen für christlich-kirchlich, muss ich gestehen. Wenn also es um die Kirche ging oder um die Bibel, habe ich keine Witze gemacht und ich habe nicht gelächelt. Ich habe es relativ ernst genommen, nur hatte ich keine Beziehung dazu. Und als ich dann in meinem Beruf die Leitung eines Kindergartens übernehmen durfte, unter der Bedingung, den Kindern das Wort Gottes zu sagen, habe ich gesagt, das ist ja kein Problem. Ich bin im Kindergottesdienst ausgebildet und wenn das die einzige Bedingung ist, wollte ich die Sache schon machen. Ich bin Leiterin eines Gemeindekindergartens geworden und habe mich mit einem Elan in die Arbeit gestürzt, um endlich meine psychologischen und pädagogischen Erkenntnisse in die Tat umzusetzen und habe angenommen, jeden Morgen eine halbe Stunde Bibelarbeit mit den Kindern werde ich schon schaffen. Ich habe die Losung mit den Kindern gelesen, ich habe Kirchenlieder gesungen, die Bibel war ziemlich schnell am Ende. Mit meinen Geschichten, denn täglich eine neue Geschichte, so viele waren da nicht. Und ich muss gestehen, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das wohl nicht alles war. Nachdem ein Kind mir auch noch morgens, wir haben zusammen gebetet und ein Kind betete, wir sangen das Lied Jesu, geh voran auf der Lebensbahn mit 5- und 6-Jährigen. Und dann betete ein Kind, lieber Herr Jesus, beeil dich, damit ich die Lebensbahn nicht überfährt. Da habe ich gemerkt, dass da irgendwas verkehrt gelaufen ist. Und ich muss gestehen, also so einfach war die ganze Angelegenheit nicht. Dann haben mich Kinder gefragt zwischendurch, sag mal, glaubst du das wirklich? Aber sicher doch. Tust du das auch? Schon? Alles? Manches? Warum tust du dann nicht alles, wenn du das wirklich glaubst? Dazu kam ein sehr eifriger Pastor, der mich auch ständig fragte, wie weit tust du das eigentlich und glaubst du das wirklich und so weiter. Das hat ein halbes Jahr gedauert, dann war ich zu Ende. Aber diese ganze Angelegenheit hat mich innerlich dermaßen beschäftigt, dass ich wusste, entweder oder jetzt. Ich führe ein Leben mit Jesus oder ein Leben ohne Jesus. Und da ich schon immer nach einem festen Punkt gesucht habe und gerade in der Erziehung ist mir sehr deutlich geworden, dass wir ständig unser Erziehungsziel ändern und dass Kinder, die von einem Kindergarten in den anderen oder von einem Heim ins andere wechseln, immer unterschiedlich beigebracht kriegen, was gut und böse ist. Das richtet sich nämlich nach den Pädagogen und nicht nach irgendeinem festen Grundsatz, war ich es leid. Ich wollte einfach nicht, dass die Kinder in 10 oder 20 Jahren zu mir kommen und sagen, du hast aber damals gesagt und heute zählt das nicht mehr. Und so habe ich nach einem festen Punkt gesucht. Und der einzige, den man mir anbieten konnte, war die Bibel eben. Und eines Tages war ich dann so weit, dass ich mir sagte, es hat so keinen Sinn. Diesen festen Punkt kann ich niemandem anbieten. Und ich werde mich selbst persönlich nach diesem Punkt ausrichten und mein Leben unter die Führung des Herrn stellen. Nur muss ich sagen, war ich damals verheiratet und das war nicht ganz einfach. Ich sah die Konsequenzen zwar auf mich zukommen, aber ich hatte ein Leben angefangen und ganz bewusst mein Leben so gesteuert, dass ich unabhängig war. Zwar verheiratet, aber unabhängig, emanzipiert, selbstständig und meiner Sache sehr sicher. Und plötzlich sagte mir die Bibel ständig, regelmäßig, jede Woche mindestens einmal, so geht das nicht. Das hat der Herr nicht gewollt. Nun war mein Mann auf dem Sektor noch nicht ansprechbar, überhaupt nicht annähernd ansprechbar. Er war also fertig mit sämtlichen Religionen und ich hatte mich für ein Leben mit der Bibel entschieden, für Jesus Christus. Es war nicht einfach, dieses erste Jahr und ich habe einiges an Mühe gehabt in unserer Ehe und so bin ich gar nicht dazu gekommen, meine Rolle wirklich durchzudenken. Und als wir dann sehr kurz drauf zur Bibelschule gingen, hatte ich Mühe mit einem Mann, der sich sehr schnell für Jesus entschied, als er die Sache begriffen hatte und mit einem Mal morgens um 6 stille Zeit machte und mit einem Mal ständig abends unterwegs war für den Herrn und regelmäßig seine Dienste hatte, mitzukommen. Ich hätte eigentlich viel weiter sein müssen, aber ich muss gestehen, dann blieb ich im Bett, dann wollte ich keine stille Zeit mehr machen und dann ging mir das alles zu schnell. Mein Mann war ständig zum Dienst unterwegs und ich habe gesagt, jetzt kümmere dich erstmal um mich. Jetzt bin ich dran. Und mein Mann sagt, nein, ich habe so viel nachzuholen, ich muss jetzt dem Herrn dienen. Und so haben wir also versucht, die Sache irgendwo in Einklang zu bringen. Aber ich war einfach nicht bereit, von meinem Weg runterzugehen, weil ich diesen Weg so lange vorgeplant hatte, auf diesen Weg hin erzogen worden bin, meine Ausbildung daraufhin gemacht habe, dass ich nicht gemerkt habe, was bei uns schief läuft. Und ich habe immer danach getrachtet, dass mein Mann auf jeden Fall seiner Rolle gerecht lebt. Denn ich wusste sehr wohl, was der Herr über die Rolle des Mannes sagt. Und da habe ich mich auch intensiv drum gekümmert, muss ich gestehen. Ich wusste, er soll seine Frau lieben und er soll sie ehren und soll also alles Mögliche für sie tun. Nur ich habe ehrlich gesagt immer gesagt, wenn du das tust, was der Herr von dir verlangt, dann tue ich auch das, was der Herr von mir verlangt. Aber dieser Handel ging nicht ganz auf. Und so sind wir durch die Bibelschule und mein Mann wurde Prediger für mehrere Gemeindebezirke. Und ich habe immer noch darauf gewartet, dass mein Mann das tut, was ich glaubte, der Herr von ihm verlangt. Und mein Mann hat gesagt, ich tue schon das, was der Herr von mir verlangt. Und so habe ich also einige Zeit immer wieder wirklich gefragt, was will der Herr, dass ich tun soll? Und als ich dann bereit war, dem Herrn zu sagen, ich möchte die Frau werden, die du aus mir machen möchtest, nach deinem Herzen, da haben wir dann mal Sprüche studiert. Und dann stellte ich plötzlich fest, dass meine Aufgaben viel größer sind, als ich mir gedacht habe. Vor allen Dingen habe ich mich darüber geärgert, dass ich morgens die Erste sein sollte und abends die Letzte. Ich habe immer geglaubt, dass es mein Mann, der abends der Letzte ist. Das ist mir zeitlang schwer gefallen, weil ich vor allen Dingen, wenn ich abends dann die Türen zuschloss, lag mein Mann schon im Bett und schlief ganz fest. Und dann bin ich durchs Haus gegangen, habe nach den Kindern geguckt, habe die Türen alle zugemacht, geguckt, ob die Fenster verseucht sind. Und habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und so hat mir das viel Mühe gemacht. Und trotzdem hat der Herr gesagt, sie wird die Letzte sein und sie wird die Erste sein. Und ihre Lampe wird noch lange brennen, die wird nie verlöschen. Aber ich weiß nicht genau, ob das... Da stand ich, ja, ihre Leuchte verlischt es nachts nicht. Oh weh, habe ich gedacht, wenn das wirklich so ist. Und ich habe mich bemüht, im Herrn bemüht, diesem nachzuleben. Und wirklich versucht zu sagen, Herr, ich möchte die Frau werden, die du aus mir machen möchtest. Und habe angefangen, ohne Murren abends die Türen zuzuschließen. Und bin auch die Erste dann aufgestanden. Und das hat mir sehr viel geholfen, muss ich sagen, mich darum zu kümmern, was meine Rolle ist. Und mich darum zu kümmern, was der Herr von mir erwartet. Und mit einem Mal ging mir auf, was ich eigentlich versucht hatte vorher. Und ich habe das auf der Konferenz schon mal erwähnt. In den meisten Ehen, die mir begegnet sind, haben die Frauen aus ihren Männern Gehilfen gemacht. Und ich war auch auf dem Weg dahin. Ich kam mit meinen Kindern nicht mehr klar und ich kam mit der Hausarbeit nicht mehr klar und ich kam mit dem Telefon und der Haustür nicht mehr klar. Und so habe ich immer gesagt, nun hilf mir doch mal. Und wenn du kommst und so wie die Tür aufging, habe ich gesagt, könntest du schon mal das machen und den Jungen ins Bett bringen und gleich kommt jemand und angerufen hat auch noch jemand. Und ich habe nur tief Luft geholt und mein Mann kam gar nicht dazu zu sagen, was er eigentlich wollte zu Hause. Und so ist das also einen sehr weiten Weg zurückgegangen in unserer Ehe. Ich musste sehr weit umkehren. Ich musste abhängig werden und doch selbstständig bleiben, denn viele Dinge musste ich alleine entscheiden, weil mein Mann gar nicht zu Hause war. Und als ich glaubte, ich lebe wirklich die Rolle, zumindest als Hausfrau und als Mutter und als Ehefrau, dann war mir das immer noch zu viel. Denn mein Mann war die meiste Zeit unterwegs. Und dann habe ich gesagt, es wäre doch schöner, wenn er nun 8 Stunden täglich im Beruf wäre und käme um 5 nach Hause und wir hätten zusammen einen Abend und wir hätten das Wochenende, denn an den Wochenenden habe ich 2 Kinder an der Hand und bin durch den Wald und andere Familien sind mir mit ihrem Vater und ihrem Mann begegnet und ich war immer alleine. Und dann habe ich mir ernstlich gesagt, Herr, ist das, was du dir gedacht hast von unserer Familie? Und dann erinnere ich mich, dass der Herr mich mal gefragt hat, was hast du dir denn gedacht? Und dann bin ich darauf gekommen, ich habe mir etwas für mich gedacht. Aber ich habe dem Herrn gesagt, ich will dir leben. Unter den Bedingungen, die ich stelle, dass ich nämlich einen Mann zu Hause habe und Kinder habe. Und dann habe ich mir andere Ehen angeguckt und die hatten einen Mann zu Hause und der war doch nicht zu Hause. Die hatten sich nämlich gar nichts zu sagen. Und in der Stunde, die wir zusammen waren, hatten wir uns eine ganze Menge zu sagen. So habe ich mir gesagt, dann nehme ich lieber die Stunde als den restlichen Abend. Das hat mir enorm viel bedeutet, dass der Herr mir Stunden geschenkt hat mit meinem Mann, die ich nicht vorher wusste und die wir nicht vorbereitet haben. und die sehr schön waren. Und wenn ich geplant habe und den Samstag ganz krampfhaft für mich behalten wollte und gesagt habe, dies nicht, und habe da drauf geschrieben, besetzt auf den Terminkalender. Und wenn jemand anrief und sagte, hat dein Mann Zeit, habe ich gesagt, nein, ja, was macht er denn? Er ist mit mir verabredet. Und dann war ein Moment Stille am Telefon und dann haben die Leute gesagt, ach so. Und dann habe ich das wirklich mit Gewalt durchgesetzt und der Samstagabend war frei. Und als wir dann gerade so gemütlich da saßen, klingelte das Telefon und dann war irgendeine Notlage und mein Mann war aus der Tür und der Samstagabend war hin. Und ich bin nicht der Ansicht, dass der Herr mir alles kaputt gemacht hat, was ich haben wollte. Aber ich bin der Ansicht, der ganz festen Überzeugung, dass das dazu geführt hat, auch diese Dinge loszulassen. Ich habe immer wieder versucht, etwas für mich zu haben. Immer wieder versucht, irgendeinen Handel mit dem Herrn abzuschließen. Und das hat nicht geklappt, muss ich gestehen. Und als wir dann aufs Missionsfeld kamen, habe ich gedacht, so, wir können die Sprache nicht, wir kennen die Leute nicht, wir werden missionieren, aber wir werden immer schön zusammen sein. Tja, und dann sind wir aufs Missionsfeld gekommen und mein Mann hat das Sprachstudium angefangen und ich habe es auch angefangen. Und die Kinder hatten sehr viel Mühe mit der anderen Kultur, mit den anderen Leuten. Und dann ging mein Mann alleine zum Sprachstudium und ich saß zu Hause und habe mich um die Kinder gekümmert. Und als er dann nach Hause kam, hat er gesagt, du, ich habe heute so und so viel Vokabeln zu lernen, ich muss für morgen das Stück übersetzen, ich gehe jetzt in mein Büro und zum Essen kannst du mir dann Bescheid sagen. Und da war er wieder weg. Und abends waren dann irgendwo Dienste zu tun und ich saß da wieder. Und da ging das von vorne los. Ich habe wieder Sprüche 31 aufgeschlagen und versucht von vorne. Und mit einem Mal stelle ich fest, mein Aufgabengebiet war ja viel größer geworden inzwischen und ganz anders. Ich hatte inzwischen zwei Hausmädchen bekommen. Wir hatten Nachbarn. Es waren Bettler rings um uns, Bettler. Ich musste etliche Sachen für die Arbeit meines Mannes mit erledigen. Als wir aus der Sprachschule kamen, zum Beispiel an Texten übersetzen. Und ich habe mir gesagt, Herr, soll ich wirklich das alles tun? Und es hat mich wieder mal Mühe gekostet, zu sagen, gut, ist das meine Aufgabe, will ich sie tun. Ich möchte eine Frau nach dem Herzen Gottes sein. Und der Herr weiß ganz sicher, was mir gut tut und was mich dahin bringt. Und so habe ich von vorne angefangen zu sagen, na gut, wenn du gehen musst, dann geh und ich werde das versorgen. Und ich habe geglaubt, ich habe das wirklich geschluckt. Und eines Tages ging mein Mann dann morgens weg und sagte, ich fahre heute nach Manila und ich kann nicht zurück sein in der Zeit. Ich werde morgen erst kommen. Und ich sagte, na gut, die Nacht werden wir schon schaffen. Auf den Philippinen ist deine Frau nachts allein im Haus nicht sehr sicher. Aber da waren zwei Hausmädchen und ich habe gedacht, das wird schon gehen. Der Herr ist hier und wir werden bis morgen das überleben. Und als mein Mann gerade abgefahren ist, kommt das eine Hausmädchen zu mir und sagt, wo ist dein Mann? Ich sage, der ist gerade nach Manila gefahren. Und wann kommt er wieder? Ich sage, morgen vielleicht. Das kommt drauf an, wenn wir keinen Taifun haben und der Regen nicht kommt und dies und das. Das ist auf den Philippinen alles sehr unsicher, aber so der Herr will, wird er morgen zurückkommen. Da sagt sie, morgen? Ich sage, ja, morgen. Weißt du was, sagt sie, wir hatten heute Nacht einen Geist im Haus. Ich sage, ja, ich habe das auch gemerkt, aber ich habe es nicht geglaubt. Aber als sie das jetzt sagte, war mir das auch klar. Und ich hatte das meinem Mann gesagt und der hat gesagt, weißt du, du bist sehr müde und du bist überarbeitet und weißt du, leg dich hin und schlaf, das ist nicht so schlimm. Aber als er weg war, da war mir doch das ganz schön schlimm. Und da stand ich ganz allein und habe gesagt, Herr, jetzt ist er bestimmt verkehrt gefahren. Jetzt hätte ich ihn gebraucht und das war bestimmt nicht vom Herrn, dass mein Mann nach Manila gefahren ist. Und wir haben da gesessen und es wurde Abend und ich möchte die Geschichte nicht ausführlich erzählen, aber es wurde ganz unheimlich und es war mir sehr schwer, da alleine zu stehen. Vor allen Dingen, wo die beiden Mädchen dauernd kamen und sagten, Mann, was machen wir nun und was machen wir nun? Und ich hatte die Kinder ins Bett gebracht und ich saß echt alleine da. Und dann fiel mir ein, alleine bin ich doch nicht. Der Herr ist da. Und der Herr liebt mich genauso wie jeden anderen. Dessen bin ich ganz sicher. Und so haben wir zusammen gebetet. Und wenn mein Mann da gewesen wäre, hätte ich mich dahinter verkrochen. Dann hätte ich wahrscheinlich gar nichts gemacht und hätte gesagt, mach du das, Mann. Und wir merkten den Geist und wir hatten die Auseinandersetzung und wir hatten tüchtig Angst und wir haben überall Licht gemacht. Und wir haben auf den Knien gelegen und haben um die Deckung des Blutes Jesu gebetet. Und ich habe gesagt, Herr, Ich bin zwar nur alleine, aber du hast auch mich erkauft. Und dies ist dein Haus und ich bete darum, dass du deine Vollmacht hier zeigst. Und einen anderen Morgen hatten wir Ruhe. Es war eine ganz schlimme Nacht. Aber ich habe erlebt, dass der Herr mir auch hilft und dass, wenn diese Situationen da sind und ich alleine da stehe, der Herr genauso mit mir ist, wie wenn wir alle 5 zusammen sind oder 7 inzwischen. Das war mir ein ganz wichtiges Erlebnis, sonst hätte ich gesagt, ich kann das gar nicht und ich bin doch so alleine und ich schaffe das gar nicht hier. Wir haben öfter solche Situationen und mein Mann geht aus dem Haus und ich mache mir Sorgen im Haus und Gedanken um die Kinder und was wird aus uns und wie werden wir uns wehren. Unter Deckung des Blutes wird das gut sein, an uns vorbeigehen. Und dann merke ich, wie wir die innere Einheit haben und wie wir innerlich sehr wichtig zusammenstehen müssen. Und da ist die Einheit da, auch wenn mein Mann sehr lange weg ist und sehr weit weg ist. Weiß ich ganz sicher, wir sind miteinander verbunden. So habe ich also da erlebt, dass ich auch alleine mit dem Herrn dort stehen kann. Und ich habe auf der anderen Seite einen sehr arbeitsreichen Tag und in diesem Tag oft wenig Zeit, darüber nachzudenken, wie alleine wir sind. Mich fragte jemand hier aus der Freizeit, was tun Sie eigentlich den ganzen Tag? Und ich muss gestehen, das frage ich mich auch manchmal. Was tue ich den ganzen Tag? Ich bemühe mich, die Erste aufzusein. Immer noch. Ich meine, in Deutschland hat das schwer nachgelassen, aber auf den Philippinen bemühe ich mich, die Erste aufzusein. Und dann geht es darum, die Kinder fertig zu machen, den beiden Hausmädchen ihren Tagesplan zu geben, sie anzuleiten, wenn sie gerade bockig sind, mit ihnen zu sprechen, warum sie doch arbeiten sollten und warum sie bei uns sind und dass der Herr sie lieb hat. Und das kann passieren, dass man schon 2 Stunden mit ihnen gesprochen hat, bevor sie wirklich anfangen zu arbeiten. Dann kommen ständig Gäste ins Haus. Wir hatten in den letzten 10 Monaten auf den Philippinen 165 Übernachtungsgäste. Das heißt, es sind jeden zweiten Tag ganz sicher Übernachtungsgäste da gewesen. Manche kommen 3 Wochen, manche kommen 2 Tage. Wir sind 350 Kilometer von Manila entfernt, circa, denke ich. Und wenn jemand kommt, der kann also nicht wieder zurück. So heißt es, ständig Betten machen. Wir haben immer 4 extra Betten da stehen für die Leute, die vorbeikommen. Wir liegen 200 Kilometer südlich von den nächsten Missionaren und 200 Kilometer nördlich von anderen Missionaren ungefähr. Sodass alles, was in den Süden fährt, bei uns Halt macht. Und alles, was in den Norden fährt, auch bei uns Halt macht. Es ist eine sehr schöne Abwechslung, aber sie bringt viel Arbeit mit sich. Wir haben sehr viele arme Leute, die sich materiell, finanziell mit dem Nötigsten zum Leben abfinden müssen. Und wir haben daraufhin unsere Bibel studiert und es ist auch meine Aufgabe, denn mein Mann ist ja kaum zu Hause. Und die Bibel sagt, wende dich nicht ab von diesen. So steht es also fest, jeder, der an unsere Tür klopft, kriegt bestimmt einen Becher Reis und ein Traktat. Es gibt Leute, die Geld wollen. Ich habe ein Erlebnis gehabt, dass ich einer Frau, deren Mann gestorben ist, und in meiner Einfalt, muss ich gestehen, Geld gegeben habe, weil sie mir so leid tat. Und ich dachte also, mit Reis alleine ist das sicher nicht getan. Und sie hatte ein kleines Kind an der Hand und so habe ich ihr dann im deutschen Verhältnis 5 Mark gegeben. Und die Frau war überglücklich. Sie hat mich angesehen und hat gesagt, so, jetzt kann ich für meinen Mann auch eine Messe lesen lassen. Ich bin wieder zum Reis zurückgekehrt. Ich habe also kein Geld mehr gegeben. Es kommen meine Stammbettler jeden Freitag zu mir an die Tür. Ich kenne sie schon, weil sie jeden Freitag regelmäßig kommen. Ich weiß, wer um 8 kommt, ich weiß, wer um 9 kommt, ich weiß, wer dazwischen kommt. Das hat sich also langsam eingespielt. Gehe ich zum Markt, sind da regelmäßig bestimmte Bettler, die etwas von uns bekommen, weil ich denke, dass der Herr sagt, wir sollen uns nicht abwenden. Ich gehe selbst einkaufen und muss mit den Leuten verhandeln. Wir müssen feilschen um den Preis, was mir sehr schlecht gelingt, muss ich gestehen, weil ich immer denke, sie haben noch weniger als ich habe. Aber sie sollen wissen, warum ich nicht feilsche und woher wir kommen. Und wir sind die einzigen Weißen in dem ganzen Gebiet, sodass sich das ganz schnell rumgesprochen hat. Wir haben nachmittags Gebetsgemeinschaften mit anderen. Wir haben Filipinos im Haus. Wir müssen uns in dieser Beziehung sehr flexibel halten. Wir haben amerikanische Mitmissionare, wir müssen da auch flexibel bleiben. Und so kommt es vor, dass wir zum Beispiel dem Johannes versprochen haben, heute gibt es Pommes frites, was auf den Philippinen etwas sehr Teures und etwas sehr Besonderes ist. Und das sollte ein Festessen werden. Und man hat uns gesagt, machen Sie niemals nur ein europäisches Essen, wenn Filipinos zu Gast sind. Ohne Reis können diese Leute nicht leben. Und wie üblich, zum Mittag klopft es und wir haben einen Gast. Ich schiebe das Essen eine halbe Stunde raus und wir kochen ganz schnell Reis, damit er auch Reis zu essen hat. Und als der Gast am Tisch sitzt, sagt er, wisst ihr was, ich mache Pommes frites viel lieber. Wir haben unsere Pommes frites geteilt, es hat Tränen gegeben, aber auch das will gelernt sein. Wir haben also die ganze Situation umgestellt. Das nächste Mal gibt es bei uns Mittagsbrot und abends warm. Wenn dann große Frage ist, was ist heute los? Wir kriegen amerikanischen Besuch. Unsere Amerikaner essen abends warm und mittags kalt, sodass wir uns auf Sie einstellen, denn wenn Sie morgens in Manila losfahren, dann haben Sie ja nur einen ganzen Tag kaltes Essen. Mittags kriegen Sie nichts und wenn Sie abends zu uns kämen, kriegten Sie nur Brot. Das wäre also über den ganzen Tag sehr schlecht. Also auch da, so wie ein Gast kommt, wir stellen uns um. Und wir essen manchmal dann zweimal warm, weil es eben nicht zu ändern ist. Wir haben Leute, die sich irgendwas entzündet haben und die vor der Tür stehen und so lange vor der Tür stehen, bis irgendeiner kommt und sagt, hör mal, da steht einer und der hat dies und der hat das und ich suche nach Medizin. Seitdem wir in der Krankenversicherung sind, ist das eine große Hilfe. Wir können unsere Medizin alle verschenken. Vorher war das ein Problem, denn wir hatten Mühe, an Medizin zu kommen. Und dann kommt ein junger Pastor, der hat sich den Bauch verbrannt, weil er sein Baby hat baden wollen und hat kochend Wasser genommen. Und er steht bei uns und dann mag er sein Hemd nicht hochheben, weil ich eine Frau bin und das ist auf den Philippinen noch sehr streng. Und dann steht mein Mann da und hebt ihm das Hemd hoch und der ganze Bauch ist weiß. Ich sage, was hast du denn gemacht? Ja, meine Frau hat gesagt, Zahnpasta hilft gegen Verbrennung. Er hat also den ganzen Bauch voll Zahnpasta. Nun geht's das von diesen Brandwunden wieder runter zu bekommen. Das ist meine Aufgabe. Wir haben die beiden Hausmädchen mit Augenentzündungen und die Augen werden immer dicker und immer röter. Ich sage, was habt ihr denn gemacht? Wir haben Zitronensaft da reingeträufelt. Man hat uns erzählt, das ist gesund. Tagalog-Worte sind doppelt so lang wie die deutschen Worte, sodass ich auch keine Vorlage habe. Ich muss das Lied ganz neu auszählen und die Buchstaben versuchen in eine Reihe zu bringen. Wir haben bis jetzt ein Wort mit 25 Buchstaben gefunden, sodass man also ein Liedvers gar nicht genau hinkriegt. Das Lied wird geschrieben. Ich habe eine Kinderstunde oder zwei zu halten. Für die Übersetzungsarbeit brauche ich aufgrund meiner wirklich schwachen Sprachkenntnisse 8 Stunden pro Kinderstunde. Die Zeit sitze ich dann irgendwo und versuche, die Sachen zu übersetzen. Aber zwischendurch haben wir immer Gäste und ich lege das also immer wieder weg. Und wenn ich die Sache neu anfange, weiß ich nicht mehr, was ich übersetzt habe, sodass ich wieder ganz von vorne anfangen muss. Das sind die Dinge, die täglich anlaufen, in irgendeiner Form. Wir kriegen Post und ich schreibe ca. 50 Briefe pro Monat, um einfach die Leute in Deutschland auf dem Laufenden zu halten. Unter anderem muss ich aber auch für die Kinder eine Oma ersetzen, einen Opa ersetzen, einen Onkel und eine Tante ersetzen. Wir haben ja nur Vati und Mutti und 3 Kinder in unserer Station, nicht? Und Kinder in Deutschland kennen Oma und Opa und Onkel und Tanten und ich habe eine große Familie, die wird vermisst. So bin ich also einmal alles für alle. Und ich muss gestehen, da geht der Übergriff eben immer wieder zu meinem Mann, nun hilf mir doch mal in irgendeiner Form. Aber ich möchte auch nicht, dass die Arbeit zu kurz kommt. Und diese Arbeit ist eine ganz große Belastung, weil wir alleine sind. Und weil mein Mann wirklich nur 7 Wochentage hat für 7 Bibelstunden. Und die Filipinos kommen, denke ich, nur abends in die Stunden. Die Freiversammlung kann man nachmittags halten, aber die Bibelstunden sind abends. Und in einem so großen Gebiet sind 7 Bibelstunden immer noch nicht genug. Sodass ich also froh bin, wenn mein Mann die Stunden halten kann. Und wenn es mir wirklich nicht mehr sehr gut geht, dann versuche ich zu überlegen, bin ich wirklich bereit, eine Bibelstunde zu kürzen, nur damit mein Mann zu Hause bleibt? Und das wäre mir zu viel, sodass ich also weiter, alleine weitermache und mir das vom Herrn schenken lasse, auch alleine meinen Mann zu stehen, wie man in Deutsch sagt. Aber ich muss gestehen, dass ich in dieser Aufgabe das gefunden habe, was ich auch eigentlich habe tun wollen, was ich habe werden wollen. In all meinen Wünschen. Ich habe eigentlich schon, als ich im Kindergarten arbeitete, mich kümmern wollen. Um andere Leute kümmern. Ich meine, ich habe auch gerne, wenn man sich um mich kümmert, aber das ist ab und zu auch da drin. Wir haben uns kümmern dürfen. Wir haben uns um kranke Leute kümmern dürfen. Wir haben uns um Leute kümmern dürfen, die geistig nicht so viel gelernt haben, dass sie mit den Anforderungen genug haben, die an sie gestellt werden. Wir helfen ihnen übersetzen, wir helfen den Studenten, dass sie mit ihren Prüfungsfragen fertig werden, wenn sie zu uns kommen. Wir beten mit ihnen, bevor sie Examen haben, obwohl sie eigentlich kommen, um geweiht zu werden oder Ich weiß es nicht, was Sie sich da vorstellen, aber man kann mit Ihnen beten vor Ihren Examen. Wir haben Jugendstunde und wir müssen Kekse backen und nachher hat sich herausgestellt, dass unsere Kekse so gut waren, dass die Jugendstunde immer voller wurde, aber nur der Kekse wegen. Und so habe ich nachher Kekse gekauft, die waren etwas billiger und die Jugendlichen waren nicht ganz so schlimm mehr auf die Kekse versessen. Und es ist ein ständiges Auf und Ab. Aber das Kümmern ist die Hauptsache. Die Filipinos haben nach circa einem Jahr das gerne angenommen, dass wir uns kümmern. Sie haben am Anfang die Bettler vor der Tür weggescheucht und haben gesagt, das ist nicht eure Sache. Geht zu Filipinos, aber geht nicht zu den Weißen. Und inzwischen lassen sie auch die Bettler sitzen. Wir hatten einen Bettler, der kam 3 Wochen regelmäßig zu jeder Mahlzeit. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendbrot. Und wir haben ihn gefüttert. Und nach 3 Wochen blieb er ganz plötzlich weg. Und dann haben wir gesagt, was ist denn mit dem Bettler los? Hat er Arbeit gefunden oder nein? Haben sie gesagt, der macht mehr Reis und ihr esst zu viel Brot. Das ist dem nicht mehr angenehm. So hat sich also der Bettler auch eine andere Stelle gesucht. Aber das kann uns täglich passieren, in irgendeiner Form. Es gibt auch viel traurige Sachen. Ich bin mit meinem Auto in die Kinderstunde gefahren und unterwegs hielten mich ein paar Frauen an. Und viele Filipinos auf einmal machen mir noch Angst, wenn ich alleine bin. Die reden so schnell, dass ich kein Wort verstehen kann. Und sie sind dermaßen emotional geladen, dass ich auch Sorge habe, was daraus wird, wenn ich sie nicht verstehe. Und ich habe angehalten und sie haben mir ein Kind ins Auto geschafft und sie haben sich mit 9 Mann hinten in einen PKW geklemmt, einschließlich des kranken Kindes, was ich feststellte, das bewusstlos war. Und wir sind in die Klinik gefahren und das Kind war tot bereits. Das ist vom Dach gefallen. So kommen diese Sachen auch und sie halten sich dann an uns und wir fragen nach, was ist aus dem Kind geworden, was für sie nicht so ein großes Problem ist, was uns aber erschüttert. Wir haben einmal eine Frau ins Krankenhaus gefahren, deren Mann hielt uns mitten in der Nacht auf der Straße an und sagte, meine Frau ist krank und wir brachten sie ins Krankenhaus und der Arzt sagt, sie hat sich vergiftet, aber wir wissen nicht woran und wir haben einen anderen Tag nachgefragt und mein Englisch ist auch nicht das Beste, ich meine, ich kann mich unterhalten, aber es ist manchmal eben noch ein bisschen schwierig und dann sagte mir der Arzt, she's gone. Dann habe ich gesagt, wohin denn? Und dann hat er nochmal gesagt, she's gone. Und da habe ich gedacht, habe ich gehört, aber wohin ist sie denn gegangen? Und dann sagt er, nicht wohin, she's gone. Und beim dritten Mal sage ich, ja, ist sie nach Haus gegangen, ist sie gesund geworden, was ist mit ihr los? Nee, sagte sie, ist tot. Ich denke, das ist ein amerikanischer Ausdruck für, wenn jemand gestorben ist. Aber so weit war ich noch nicht. Wir haben dann den Mann besucht. Und mein Mann war zu dieser Beerdigung, denke ich. Das sind auch Sachen, die in unser Gebiet fallen. Und dieses Kümmern um die Leute ist hauptsächlich meine Aufgabe. Denn mein Mann bereitet Stunden vor, macht Freiversammlungen, besucht die Hauskreise und hält Predigtdienste. Und so kann ich morgens nie sagen, was ich während des Tages tut. Aber wenn ich morgens aufstehe, weiß ich, dass ein ganz aufregender und ein interessanter Tag wird. Es kann ein ganz einsamer Tag werden, denn es kann sich auf Briefe schreiben und Lieder schreiben, Übersetzungsarbeiten oder Stundengespräche mit den Mädchen beschränken. Und dann kommt uns manchmal in den Sinn, dass wir ganz alleine sind auf dem Feld. Dass niemand da ist, den man anrufen kann, es ist niemand da, wo man mal an der Haustür klingeln gehen kann und sagen kann, ich möchte mit dir reden. Wir haben sonntags keinen Gottesdienst. Wir haben eine gemeinsame Stunde mit den Filipinos, aber es ist kein Gottesdienst. Wir haben keine Bibelstunde, zumindest keine, die mir genug geben würde. Es sind alles Evangelisationsstunden. Gebetsstunden haben wir keine. Wenn wir uns ab und zu mal treffen, dann macht mir es Mühe, in Englisch zu beten. In Tagalog ist es noch viel schlimmer. Da suche ich erst nach den Worten, dann anschließend suche ich nach der Grammatik. Und wenn ich das zusammen habe, dann ist es schon nichts mehr zu beten. Und so fehlt uns das alles. Die Kinder haben keinen Kindergottesdienst, sie haben keine Kinderstunde, sie haben keine Schule, sie bleiben also den ganzen Tag im Haus. Sie werden bei uns unterrichtet. Und so sind wir 5 innerhalb dieses Hauses auf uns selbst angewiesen. Die Filipinos akzeptieren uns nicht als gleichwertig. Wir sind Weiße. Und Weiße sind in jedem Fall etwas anderes. Und man kann mit ihnen noch so ein enges Verhältnis haben. Man wird die Brücke nie überwinden. Sie fragen mich manchmal, ob wir denselben Mond haben in Deutschland, den Sie da haben. Und ich musste tatsächlich nachdenken, ob das derselbe ist. Sie fragen mich andere Sachen. Und es macht mir Mühe festzustellen, dass Sie also wirklich ganz wenig Ahnung haben. Wenn ich mir dann überlege, dass ich 1974 noch nicht gewusst habe, wo die Philippinen liegen und geschweige denn, dass sie auch einen Präsidenten haben, ist das nicht verwunderlich. Nur das vergisst man eben, oder ich vergesse das sehr schnell zwischendurch. Und so gibt es auf diesem Gebiet eigentlich immer etwas zu lernen, immer etwas zu geben und ich denke auch immer etwas zu opfern. Und wenn Sie mich fragen würden, ob ich das nochmal machen würde, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und wenn Sie mich fragen, wo es schöner ist, auf den Philippinen mit dem Herrn zu leben oder hier, würde ich sagen, auf den Philippinen. Ich freue mich, dass wir zurückgehen. Ich denke, dass wir manches Opfer mehr bringen, einfach aus der Situation heraus. Aber ich denke auch, dass die Opfer leichter sind als hier in Deutschland. Wir haben kaum eine Entscheidung über diese Opfer und hier in Deutschland kann man das noch entscheiden. Und wir haben uns in dieser ganzen Sache, die für mich die Sprüche 31 aufzählen, habe ich mich versucht einzuüben. Und es hat mir ungeheuren Spaß gemacht. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, auch wenn es manchmal Tränen gegeben hat. Aber hinterher habe ich gesehen, wie viel schöner das ist, wenn ich mich in meine Rolle füge. Und wenn ich nicht darauf warte, dass mein Mann sich in seine Rolle fügt, zumindest was ich geglaubt habe, seine Rolle wäre. Ich habe nachher sehr feststellen müssen, dass er von seiner Rolle mehr Ahnung hatte als ich. Und wenn ich den Kindern das sein darf, was der Herr sich gedacht hat, besonders in unserer Situation. Und so sage ich Ihnen, ich habe eine enorm schöne, eine ausgefüllte Aufgabe und ich fühle mich rundum glücklich auf den Philippinen. Auch in dieser Armut, die immer wieder eine innere Entscheidung fordert, wie weit wir mit ihnen teilen, wie weit wir diesen Weg der Armut mitgehen und wie weit wir arbeitsfähig bleiben müssen und wie weit wir eben unseren Lebensstandard höher halten als die Filipinos. Aber dazu gehört, als wir nach Deutschland kamen, da habe ich immer gedacht, jetzt haben wir was für uns. Wir werden in Deutschland sein und es wird Konserven geben und ich brauche mir nicht mehr so viel Mühe zu machen. Und mein Mann hat keine Predigerstelle und mein Mann hat keine Bibelstunden und mein Mann hat keine Hauskreise. Ich muss gestehen, das war ein Irrtum. Ich habe meinen Mann seit Weihnachten vielleicht 2 Wochenenden gesehen, mit diesem Mitgezählt sind es 3 und 4. Aber ich habe wieder angefangen umzudenken. Ich habe festgestellt, als wir nach Deutschland kamen, habe ich bis November in einem Kulturschock gesteckt, in einem unheimlichen. Mir hat das in Deutschland nicht gefallen, der Luxus nicht, der hohe Lebensstandard nicht, die Gleichgültigkeit der Leute nicht, die Oberflächlichkeit der Gläubigen, die ich glaubte festgestellt zu haben, hat mich unwahrscheinlich irritiert. Und ich war sehr traurig die erste Zeit, bis ich Ende November merkte, ich stecke in einem neuen Kulturschock. Ich habe vor Puddingregalen gestanden mit mindestens 15 Sorten Pudding und auf den Philippinen gibt es nur 2, Schokoladenpudding und Vanillepudding. Und diese Puddingsorten haben mich schon geärgert, weil ich einfach nicht finden konnte, was ich kaufen wollte. Und ich habe vor den Waschmitteln gestanden und konnte nicht finden, was ich kaufen wollte. Und Reklame haben wir nicht gesehen, Zeit hatte ich nicht, mich zu informieren. So habe ich also vor diesen ganzen Regalen gestanden und wusste nicht mehr, wozu das gut ist. Ich habe mich ehrlich gefragt, ist es nötig, dass wir all diese Regale haben und all dieses Zeug brauchen? Und ich habe innerhalb eines halben Jahres diese Regale sehr wohl kennengelernt und sehr wohl in Anspruch genommen. Und ich kann heute auch schon zwischen 7 oder 8 Puddingen unterscheiden. Ich brauche sie nicht mehr alle erst durchzulesen. Ich habe mich mit diesem ganzen Lebensstandard wieder angefreundet. Ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ich habe mich angefreundet. Ich habe mich an die Zeiten gehalten, ich habe festgestellt, es klingelt ständig, die Haustür, das Telefon oder beides gleichzeitig. Und ich habe festgestellt, mein Mann ist noch weniger zu Hause als auf den Philippinen. Sodass ich aus diesem Grund ganz sicher froh bin, wir gehen wieder raus. Aber es hat mehr gegeben. Ich habe ab Januar auf den Philippinen gebetet, dass der Herr uns hier ein Jahr schenkt, nicht des Übergangs. Nicht ein Jahr, wo wir sagen, na gut, wir werden uns ein Jahr in Deutschland erholen. Alles essen, was wir essen möchten, alles angucken, was wir angucken möchten, alles erleben, was wir erleben möchten. Ich habe immer gedacht, es gibt immer 2 Sorten Leute, denen wir hier begegnen. Die einen sagen, oh, was ihr könnt, das können wir nie und ihr seid ja klasse und was ihr tut, das könnten wir nie und welches Opfer kostet das und was weiß ich. Und sie gucken uns an, würde ich sagen, wie ein kariertes Zebra. Und es gibt Leute, die in die andere Richtung fallen und sagen, naja, und ihr könntet ja euren Lebensstandard auch ein bisschen runterschrauben und braucht ihr wirklich so viel Geld draußen zum Leben und müssen eure Kinder wirklich eine Lehrerin haben und müsst ihr wirklich in die Schule gehen und ihr seid schließlich Missionare und ihr solltet das dem Herrn geben und so weiter. Und ich wollte nicht, weder ins eine Extrem noch in das andere. Und so habe ich seit Januar gebetet, Herr, ich möchte sehen, wie du mich siehst. Ich möchte wirklich sehen, was du von unserer Rolle hier hältst und was du für Aufgaben für uns bereit hast. Und das war ein ganz gewagtes Gebet, muss ich sagen. Denn aufgrund der ganzen Lehre, die 4 Jahre durch, dass wir niemals einen Gottesdienst hatten, der außerhalb unserer selbst lag, den nicht mein Mann vorbereitet hat. Und dass wir nie eine Bibelstunde hatten, wo wir nicht versucht haben, Leute für Jesus zu gewinnen, sondern wo ich zuhören konnte. Und nie eine Gebetsgemeinschaft hatten, wo es nicht darum ging, andere zu motivieren zum Beten und anderen Gebetsanliegen weiterzugeben, sondern wo wir mitbeten konnten und wo wir für andere beteten. Da wurde es mit einem Mal mir klar, wie weit ich oberflächlich geworden war. Wie ich mich zwar um die Filipinos kümmerte, aber mein eigenes geistliches Leben vernachlässigt habe. Und der Herr hat mir Schritt für Schritt gezeigt, wie er mich sieht. Das hat mir manchmal sehr weh getan. Und auf der anderen Seite bin ich sehr froh, denn die nächsten 4 Jahre werden wieder Jahre sein, wo wir uns um andere kümmern und wieder Jahre sein, wo wir für sie Gottesdienste vorbereiten und Bibelstunden und Gebetsstunden. Und wo ich viel geistliches Rüstzeug brauche, um die 4 Jahre durchzustehen und um in diesen 4 Jahren nicht auf jemanden angewiesen zu sein, der immer wieder sich kümmert und der immer wieder da ist und erstmal die Familie poliert, bevor er draußen Zeugnis sein kann. Denn eins steht fest, wenn mein Mann etwas redet, was wir nicht leben, dann können wir den Mund halten. Und dann können wir uns die Ausreise sparen. Und so hat der Herr sehr hart gearbeitet. Und ich durfte eben erkennen, dass meine Untertänigkeit noch längst keine Untertänigkeit ist und dass mein Leben als Ehefrau noch gar nicht so ist, wie der Herr sich das gedacht hat. Und dass das Muttersein auch ein bisschen anders in seinen Augen aussieht. Und so gab es Punkt für Punkt, die der Herr sagte, das gefällt mir noch nicht. Und was wir hier nutzen durften, mit den Geschwistern, mit der Gemeinschaft, zum Ändern, zum Umgestalten lassen. Und wo ich denke, dass wir noch 4 Wochen haben, um zu lernen. Und dann wieder rausgehen werden. Und das, was ich Ihnen hier lassen möchte, ist einmal, oder Ihnen zurücklassen möchte, ist der Vers, den wir uns 1975 über unsere Ausreise ausgesucht haben. Er steht in Johannes 15, Vers 16. Da sagt Jesus, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Auf das, so ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Und dieser Vers sagt genau das, denke ich, warum wir draußen sind. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir sind im Gehorsam gegangen. Und ich habe mir meine Rolle so nicht ausgesucht. Aber ich möchte sie im Gehorsam leben. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass da steht, auf das, so ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch geben. Und das, was wir den Vater bitten, sind Beter, die hinter uns stehen. Ich denke, dass wir schon arbeiten können, aber es ist nicht das Arbeiten, sondern es ist das geistliche Arbeiten. Und ich denke, dass wir Beter brauchen, die uns den Rücken stärken, die, wenn wir traurig sind, die uns Mut machen, wo wir wissen, in Deutschland wird gebetet. Wir haben das erlebt in den letzten 4 Jahren. Und ich muss bekennen, wir haben diese 4 Jahre so gut durchgebracht oder hinter uns gebracht, weil wir wussten, die Leute beten für uns. Sie beten wirklich. Ich bin sehr schwer krank gewesen in Manila und hatte eine sehr plötzliche Wirbelsäulenoperation. Und ich weiß, die Leute sind nachts aufgestanden und haben gebetet für die Dauer der Operation. Und viele Leute, wir haben es an der Post nachher gesehen. Und der Arzt hat gesagt, ich werde nicht wieder laufen können. Und ich konnte nach der Operation beide Beine wieder bewegen. Ich meine, der Arzt war sehr stolz auf sein Werk. Aber ich bin ganz sicher, dass das die Beter waren. Und wir könnten unseren Lebensstandard ganz gewiss einschränken. Und vielleicht brauchen wir nicht so viel Geld. Und vielleicht könnten wir auch mehr noch den Filipinos dienen. Und wir werden mit neuer Kraft ganz sicher gehen. Aber wir können nicht auf Beter verzichten. Und es wäre schön, wenn Sie sich, wenn Sie an uns denken, zumindest bereit finden, für uns zu beten. Das, wo Sie hier sind und wir draußen sind und wir den gemeinsamen Dienst tun, nur an verschiedenen Orten, dass Sie uns aber im Gebet unterstützen, weil wir nicht die Möglichkeit haben zu kommen und zu sagen, das läuft nicht und das macht uns traurig oder jetzt sind wir einsam und jetzt würden wir am liebsten wieder nach Hause fahren, weil die Filipinos doch nicht so wollen, wie wir uns das gedacht haben, dass Sie uns dann eben im Gebet das Durchhaltevermögen schaffen. dass wir für den Herrn da weiter draußen dienen können.
Ich danke meinem tugendsamen Weib. Ja, ich muss sagen, ich kann nicht sagen, dass für mich das neu war, was sie gesagt hat. Aber ich bin froh, dass sie es Ihnen auch mal gesagt hat. Und ich habe im Stillen auf die Uhr geguckt und ich muss sagen, meines Wissens hat sie in Deutschland noch nicht so lange gesprochen vor einer Versammlung. Und das bedeutet für mich zu wissen, dass sie sich hier wohlgefühlt hat bei Ihnen. Ich muss sie aber auch in einem Punkt korrigieren. Es gibt einen Tag in der Woche, wo sie nicht als Letzter ins Bett geht. Auch auf den Philippinen nicht als Letzter ins Bett geht. Und das ist der Samstag. Denn Sonntagabend ist unsere Radiopredigt. Und da versuche ich verzweifelt, einen Tagespunkt zu finden, an dem nicht irgendwelches Hundegebell oder Radiomusik oder irgendwelche Reklame oder Leute oder so irgendetwas da ist, um mit einem einfachen Tonbandgerät eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde Sendung aufs Band zu bekommen, ohne diese Nebengeräusche. Und da bleibt mir nur die Zeit so etwa zwischen abends 11 und morgens 16:30. Denn um 16:30 kommt der Erste durch die Straßen jede Nacht und ruft Bote, Bote. Das heißt, er kauft Flaschen auf. Und zwar kauft er von den Leuten die Bierflaschen, die sie am letzten Abend leer gemacht haben. Denn eine halbe Stunde später kommt der Nächste und schreit E-Mais. Der verkauft also gekochten Mais zum Frühstück und dafür müssen die ihre Flaschen verkauft haben, damit sie sich morgens den Mais zum Frühstück leisten können. So leben sie also von der Hand in den Mund und dann hört von dem Moment an, geht der Geräuschpegel den ganzen Tag so rauf, dass man mit dem besten Willen keine Sendung mehr machen kann. So ist an diesem letzten Tag der Woche ist die Nacht meine Arbeitszeit und die Malis kann dann mal früher ins Bett gehen. Aber ansonsten stimmt das schon, dass sie die Erste und die Letzte ist. Aber das ist nun mal der Lauf der Dinge bei uns. Wir haben uns ganz gut dran gewöhnt und ich glaube, wir gucken auch ganz gut und gesund aus der Wäsche, sodass wir das wohl bisher ganz gut verkraften konnten. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie uns auch die nächsten 4 Jahre umbeten würden, dass wir auch nach 4 Jahren noch so gesund aus der Wäsche gucken wie im Augenblick. Ich habe in Apostelgeschichte in den letzten Versen des ganzen Buches eine Verheißung gefunden. Und diese Verheißung heißt, so sei es euch kundgetan, das ist Kapitel 28, Vers 28, so sei es euch kundgetan, dass den Heiden gesandt ist dies Heil Gottes und sie werden's hören. Und das nehme ich einfach als Verheißung in Anspruch. Sie werden's hören. Und aus diesem Grunde sind wir dort. Dafür zu sorgen, dass sie es hören. Wir sind auf Gott angewiesen, dass sie es auch packen. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Wir sind für das Hören zuständig. Und Gott ist zuständig für das Begreifen und Erfassen. Und das ist nicht zuletzt Ihr Anteil im Gebet. Denn wir können nur so viel erreichen, dass wir es allen Leuten bringen. Aber dass der Arm Gottes bewegt ist, dass er wirklich die Herzen ergreift, das ist die Arbeit der Beter zu Hause. Und die kann durch nichts ersetzt werden. Da können wir uns noch so sehr abmühen. Und die Zeit ist vorgerückt, ich möchte die Stunde hier abschließen und möchte einfach es Ihnen anvertrauen, dass Sie für die nächsten 4 Jahre die Familie Klapproth nicht vergessen, sondern auf Ihr Herz nehmen, dass wir auf den Philippinen Frucht bringen können, die bleiben soll. Bleiben, auch wenn wir eines Tages wieder weggehen müssen von den Philippinen, dass dort genügend Substanz ist, dass dort etwas geschehen ist, damit wir den Herrn preisen durch diejenigen, die zum Glauben gekommen sind durch unseren Dienst. Wollen wir zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort so real ist und so wirklich in unserem Alltag. Und Herr Jesus, du weißt, wie es in unseren Familien aussieht, hier in Deutschland. Und wir bitten dich herzlich, dass du noch viele Familien bereit machst, sich in Missionsdienst einsetzen zu lassen. Wir bitten dich, dass du auch hier die Familien zu der Erkenntnis führst, wie du uns Schritt für Schritt geführt hast, dass wir unsere Rolle wiedergespiegelt sehen aus deinem Wort und dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, damit du dich in unseren Familien verherrlichst und auf diese Weise bereits in Deutschland oder wo immer wir stehen, Ausstrahlung, Kraft erzeugst deines Geistes. Und so bitten wir dich, Herr, dass du mit uns gehst in diese Nacht, dass du uns inneren Frieden schenkst und dass du aufdeckst in unseren Herzen, wo dir etwas missfällt, dass du auch den Mut gibst, dass wir uns von dir heilen lassen. In Jesu Namen. Amen.